Alexander Ilichevski ist 1970 in Sumgait in Aserbaidschan geboren. Er kam mit 15 bereits nach Moskau, hat dort theoretische Physik und Mathematik studiert. Dann gab es Arbeitsaufenthalte in Israel und den USA. Und dann ist er nach Russland 1998 zurückgekehrt. Zürich auf Russisch. Er hat 2 Jahre zuvor, also bereits 1996, als Lyriker debütiert. Dann sind zahlreiche Erzählungen, Essays und Romane von ihm erschienen. Auf Deutsch gibt es neben der Perser bei Surkamp erschienen noch ein weiteres Buch, Matisse, bei Matthes und Salz Berlin im letzten Jahr erschienen. Das ist auch ein Teil dieser Tetralogie von 4 Büchern, die er auch zusammengefasst hat. Und er lebt seit 2013 in Tel Aviv. Er hat aber bereits ein Jahr zuvor einen Reiseführer für Jerusalem veröffentlicht. Das ist vermutlich der einzigste Fall eines solchen Reiseführers von einem Menschen, der von weit her kommt, aber diesen Reiseführer durchaus schreiben kann. Und Sie sehen daran auch schon, welche Wichtigkeit das Land, die Geografie, die Kultur für ihn spielt, sodass er eben über Jerusalem einen Reiseführer bereits geschrieben hat. Andreas Tretner ist 1959 in Gera geboren worden, übersetzt aus dem Russischen, aus dem Bulgarischen, aus dem Tschechischen. Wenn man ihn fragt, wie das denn geht aus so vielen Sprachen, man sagt, na, ist ja alles nah verwandt. Was ich für eine ganz hübsche Antwort halte. Bekannte Autoren wie Wladimir Sorokin, Viktor Pelevin, Michael Schischkin, und mit Schischkin war er auch vor 5 Jahren hier schon Gast als Preisträger beim Internationalen Literaturpreis. Er ist also ein alter Gast hier. Er lebt in Berlin. Der Perser, den haben wir vor uns. Ich muss Ihnen, glaube ich, das sind 650 Seiten, kann Ihnen nicht sagen, was alles darin stattfindet, aber ich muss Ihnen kurz sagen, worum es überhaupt geht. Es geht um eine Reise, die ein Mann namens Ilya aus dem äußersten Westen, aus Kalifornien, macht Richtung Osten, und zwar den äußersten Osten, zurück nach Aserbaidschan, wo er herkommt. Und dieses West und Ost wird auch eine Rolle spielen. Es geht eben um die Synthetisierung immer wieder. Westen und Osten spielt auch eine Rolle. Er ist ein Geologe im Ölgeschäft. Er kann das Öl hören. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, hören wir das Öl heute? Haben wir ein Exponat, das wir hinlegen können vor die Kamera und hören das Öl?
Ja, могу напеть.
Ich kann Ihnen das singen. Ich kann Ihnen das singen. Das ist nicht so schwierig, denn wenn das Öl sozusagen in die Bohrung kommt, dann dröhnt die Erde unter den Füßen. Und in Samarklosk, wo also diese erste Bohrung gemacht wurde, da war der Druck des Erdöls so stark, dass sie sich die Rohre erhitzt haben. Hören Sie mich? Haben Sie verstanden?
Wollen Sie einen kurzen Ton geben, dem Beispiel dieses Öltones, den Ilja hört?
Ich denke, das könnte man mit den Walgesängen vergleichen. Die Laute oder der Ton des Weinens der Wale oder der Rufe der Wale kann man als Modem sozusagen bezeichnen. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren Modems benutzt haben, um ins Internet zu kommen. Und da gab es solche widerwärtigen Laute und gleichzeitig rhythmisch waren die. Und das Singen des Öls ist so ähnlich.
Das Sehen eine große Rolle, deswegen haben wir auch die Chance zu einigen schönen Exponaten. Ilja kommt also nach Aserbaidschan und er kommt dorthin, weil er seine Frau sucht, die ihn verlassen hat, und weil er seinen Jugendfreund Hashem wiedersehen möchte. Der lebt dort in einem nahe bei Baku, in diesem Ölgebiet eben gelegenen Naturschutzgebiet, als Ornithologe, verteidigt dort mit sehr vielen Hegern die Tiere, vor allen Dingen Vögel, gegen die Jagdlust der Reichen, also der reichen Scheichs aus Saudi-Arabien, die der Falkenjagd frönen. Da spielt dann die Kragentrappe eine Rolle, darauf kommen wir vielleicht noch. Hashem ist nicht nur ein Ornithologe und ein Naturschützer, er ist auch ein religiöser Denker, der den Islam erneuern möchte im Namen der Sufis und der Zoroastrier. Und er ist ein Poet, auch das wird eine Rolle spielen, sodass Sie sehen, da kommt ein Geologe zu einem Poeten, auch das ist eine Synthese, um die es hier geht. Und dafür gibt es einen Gewährsmann, der heißt Wilimir Chlebnikov, pardon. Ein Futurist, ein sowjetischer, von dem wir, glaube ich, sogar ein Bild haben. Ja. Das können wir gleich zeigen. Das ist, und zwar ist er dort, ja, ist er dort in einer Uniform zu sehen. Auch bei Ihnen spielt es, spielen dieser Naturpark eine Rolle?
Ja, das hat mit der Kharkov-Periode von Chlebnikov zu tun, als er 15 sich der Mobilisierung in die Denikin-Armee widersetzen musste. Und kurz nachdem diese Aufnahme entstand, war er dann in der berühmten Irrenanstalt, Anfimov-Anstalt, wo er einen wunderbaren Psychiater hatte, einen Mann, der sich interessiert hat für das Zusammenspiel unterschiedlichster Deviationen, Abweichungen von der psychischen Norm und der schöpferische Prozess in diesem Zusammenhang. Und da hat er also Glück gehabt, der Chlebnikov, und er kann mehrere Monate dann daran beteiligt sein, die bolschewistische Literatur zu vertreiben. Die Bolschewiki hatten sie unter den Matratzen der Kranken versteckt. Die dachten, das sei der beste Platz, wo man sie verstecken könnte.
In großer Intensität erzählt wird, er ist sehr bildgewaltig. Es gibt auch eine Begründung dafür im Roman, denn Ilja, den wir die meiste Zeit begleiten, ist ein Fotograf und er fotografiert dauernd. Und Ilja und Hashem haben sogar in der Kindheit erst fertiggebracht, eine ganze Stadt zu einem Bild zu machen oder zu Bildern zu machen, sozusagen die Stadt auch selbst sich aufnehmen zu lassen. Sie haben nämlich in der ganzen Stadt Camera Obscura gebaut, indem sie sehr enge Lichtdurchlässe hergestellt haben, durch die die Sonne gefallen ist, ein Bild geworfen auf den Wand dahinter, Sie kennen das, ein umgedrehtes Bild, zuweilen sehr scharf. Also die Stadt schreibt selbst ihr Bild von sich selbst. Dann gibt es ungeheuer viele Geschichten, Unmenge von Personen. Es gibt sehr viele Orte, zumal ja auch Ilja diese Reise von Westen nach Osten über sehr viele Orte auch in Europa antritt. Die werden sehr bildgewaltig beschrieben. Und sie lernen Baku als prächtige Stadt, als reiche Stadt kennen. Die Kraft des Ölbooms zum gleichen Zeitpunkt wie San Francisco, mit der es auch verglichen wird, in einem Goldrausch ist, in einen Ölrausch gerät. Deswegen taucht Alfred Nobel dort auf, deswegen tauchen die Rothschilds dort auf. Und sehr viele Personen, von denen ich noch nie gehört habe, die aber gleichwohl einem erläutert werden. Und all das soll angefangen haben, und darf ich das kurz, wollen Sie es hinlegen, angefangen haben mit einem Freund von Ihnen, Herr Elitschewski, mit Parchikov, von dem es einen Band gibt, der vielleicht nicht zufällig Erdöl auch heißt, denn im Öl geht es dauernd.
Ja, das ist sehr schön, dass Andreas dieses Bändchen gefunden hat. Denn das letzte Mal habe ich dieses Buch bei Alexei Parchikov auf dem Bücherregal gesehen. Im Bücherregal, da lebte er noch. Er ist leider 2009 von uns gegangen. Und Alexei Parchikov ist mein literarischer Freund, mein älterer Freund, mein Lehrer geradezu. Und die Gedanken über den Perser begannen in dem Moment, als ich Parchikov kennengelernt habe. 1998 habe ich meine erste Prosa geschrieben. Das war ein kleiner Roman, der hieß auch so, Öl. Und einige Motive dieses frühen Romans also die Gedanken über Baku und Abscheron, die im Perser eine Rolle spielen, nehmen dort ihren Ursprung. Und ich habe diesen Roman damals mit der Post an Alexei Parchikov geschickt und er hat direkt am nächsten Tag geantwortet mit einem Satz. Ich habe Ihren Roman gelesen und ich sende Ihnen als Antwort ein Gedicht, das ich vor einer Woche geschrieben habe, das heißt Öl. Also wir haben beide das über das Gleiche geschrieben, aber natürlich mit ganz anderen Mitteln. Also es war sehr originell und poetisch und metaphorisch bei Parchikow, bei Alexei in seinem Gedicht, in seinem Poem und seine Herangehensweise an die Metaphysik des Öls ist natürlich zweifellos auch im Perser, in den Perser eingeflossen.
Dieser Doppelvers von in seinem Roman von Chlebnikow, den wir vorhin vorgelesen haben, ist in Wirklichkeit von Alexei Parchikow.
Schön.
Das haben Sie zuvor, aber der schon, irgendwann der
ja, genau.
Aber der Leser nicht ohne weiteres. Ne? Das muss man wissen oder vielleicht muss man es gar nicht wissen.
Ja, muss man es wissen überhaupt? Das frage ich mich auch. Sie haben sogar ein Foto mitgebracht von dieser Phalanstère, von der Sie vorhin vorgelesen haben.
Habe ich das?
Ja, weiß ich. Oder habe ich das?
Nee, das ist da in dem Blog zu sehen, was wir gemacht haben. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht. Aber,
es gibt nämlich einen Blog, der Übersetzer hat diese Unmenge von Geschichten, von Fotos, von Bildern, von Figuren sich versucht, selbst zu erarbeiten. Immer darauf vertrauen, zunächst jedenfalls, man vertraut ja den anderen Menschen, dass das Ganze wahrhaftig ist, dass es da Belege gibt.
Ja, also wahrhaftig ist ja sowieso so ein erkenntnistheoretischer Begriff. In diesem Buch ist sehr viel wahrhaftig, was man eben, ja, was die Schulweisheit sich nicht träumen lässt, ja, und was man tatsächlich nicht unbedingt in den Lexika findet, sagen wir es so.
Und er hat dann einen Blog gemacht.
Ich könnte ein bisschen ergänzen, wenn ich darf. Ich wollte noch sagen, da die Kultur ja die Geschichte der Ökonomisierung von Texten ist, kann ein Text sich nicht entwickeln, ohne sich selbst zu verändern. Das heißt, die Momente, die Unterschiede zwischen der Ebene des wörtlichen Sinnes und des dichterischen Sinnes, der ist unausweichlich. Und deshalb gibt es da so einen Satz, dass die Welt nur eine Geschichte ist, die jemand erzählt hat. Das gefällt mir sehr gut. Und da kann man eigentlich auch nicht wirklich etwas dagegen einwenden. Da verbirgt sich ein sehr tiefer Sinn dahinter.
Natürlich dazu sagen, man kann sich aber auch daran fragen, warum brauchen Sie denn dann überhaupt noch die Materialien, die überlieferten Materialien, auch die erarbeiteten Biografien, warum haben Sie sich vergraben in die Geschichte, warum sozusagen benutzen Sie Dokumente, um sie dann vielleicht im letzten Augenblick auch zu verlassen? Wir kommen ja noch auf jeden Fall zu einem Fall, wo das der Fall ist. Könnten Sie nicht einfach frei fabulieren?
Die Realität kann sich ja nur dann entwickeln, wenn sie die Ähnlichkeit sich erhält und wenn sie nicht die Nägel der Wahrhaftigkeit benutzen, die man sozusagen braucht, um ein Bild, das wahrhaftige Bild, vor den Augen des Lesers aufzuhängen, dann wird das Bild abstürzen. Und wenn sie also keinen Punkt haben, den sie fixieren können, die ihre Realität sozusagen an der Realität selbst festmacht, dann kann sich die Geschichte nicht weiterentwickeln. Also in dem Sinne, dass sie sich selbst entwickeln und damit auch die Geschichte.
Sie haben sogar ein Foto mitgebracht von einem solchen Fall, nämlich von einem kaiserlichen Agenten. Das ist ein Agent seiner Majestät Wilhelms, der treibt sich in dieser Gegend in Aserbaidschan herum.
Wilhelm Wasmus. Genau, der kommt.
Ja.
Das ist also ein Orientalist. Also wahrscheinlich kennen viele den. Ne? Das ist dessen Biografie ist geschrieben.
Ich sehe zum ersten Mal meinen Helden hier leibhaftig vor mir. Also ich kann das gar nicht glauben. Das ist ein so großer Erfolg.
Hat sich ja, er ist Orientalist und hat sich mit einer Mimikry sozusagen in sein Fach begeben, dass er dann sozusagen mehr Perser war als viele Perser und hat eben gegen die Briten, also als die Briten im Vorfeld des Ersten Weltkriegs dort einmarschieren.
Aber das Persischste, was ich hier sehen kann, ist der Griff der Pistole.
Also Partei ergriffen, ne? Und hat sich, als er sich mit dem Deutschen hatte, wollte er natürlich die deutsche Diplomatie bemühen.
Also Perser würden ja niemals ohne eine Pistole vor ein Objektiv sich begeben, also damals zumindest.
Diese Person taucht in dem Roman auf und ist eine sehr wichtige Person, um diesen ganzen Raum, Aserbaidschan und Persien ist ja sozusagen ein historisches Kontinuum. Sehr viel persische Geschichte muss in diesen Roman hineinspielen, weil immer diese Paradiesvorstellungen dieser beiden Kinder natürlich irgendwie genährt werden, auch von diesen Geschichten, von Stepan Razin, diesem alten Kosaken, die eben dann in diesen Raum flüchteten, als ihnen die Erde unter der Sohle brannte in Russland und so weiter. Und bei Wasmus ist es eben tatsächlich, um den, auf den zurückzukommen, der stirbt eben dann doch eines sehr, sehr anderen Todes in diesem Roman und das hat eben seine Gesetze. Und ich find es großartig, diesen Begriff des, ich weiß jetzt nicht, wie es übersetzt worden ist, aber des Authentizitätsnagels. Ja? Und deswegen ist es auch eben für das Übersetzen und für mich war es eben auch immer die bildliche Seite, die so wichtig war, dass man eben diese historischen Figuren sah, damit man dann auch sehr genau sieht. Und ich glaube, dass der Leser ist eingeladen, da genauso hinterher zu recherchieren, wie der Übersetzer, wenn er mag, zu sehen, wo er diese Folie verlässt. Sonst würde auch der Roman nicht funktionieren.
Ich möchte ergänzen, wenn uns junge Schriftsteller zuhören, dann würde ich Ihnen empfehlen, einen Roman zu schreiben über den Persischen oder Wilhelm den Perser. Das ist eine Figur, eine Gestalt, die das wirklich verdient hat.
Wir müssen noch kurz erwähnen, was bei ihm offenbar von Ihnen erfunden worden ist. Sie haben offenbar in der Biografie nachgesehen, was hat er gemacht. Unter anderem hat er versucht, dann zugunsten der Perser da einzugreifen und ist dann aber in Ihrem Roman umgekommen. Er kommt um, eine wahnsinnige Szene, ein Zeppelin fliegt über diese Steppe und sucht nach ihm und dann findet die Besatzung auch diesen dann toten Wasmus und guckt von oben drauf und natürlich sehen Sie sofort das Fotografiebild. Sie sehen auch das Dunkelkammerbild, also Sie sehen, wie von oben aus ein Foto aufgenommen wird und es wird auch so beschrieben. Aber das ist genau das, was offenbar erfunden worden ist. Sie haben eben so schön das Bild von dem Nagel gebraucht. Warum weichen Sie da ab? Das ist ja, für den Roman ist das eine ungemein farbige und faszinierende Geschichte, aber warum weichen Sie da ab? Ist Ihnen das unterlaufen? Passiert das beim Erzählen?
Ja, wissen Sie, als ich diese Person kennenlernte, da war ich nicht überzeugt davon, dass er nicht vielleicht eine Legende, nicht nur eine Legende ist, weil die Texte, die ich gelesen habe, die waren absolut legendären Inhalts. Und in meiner Biografie gibt es die Geschichte über meinen Urgroßvater, der an der Grenze zu Persien gelebt hat, also dort auch, wo der Roman zum Teil spielt. Er ist aus Russland über Persien nach Amerika geflohen und die Engländer haben ihm dabei geholfen, die Grenzen zu überschreiten und die Legende oder laut der Legende nach haben die Engländer nicht so sehr vor den Persern oder den Russen Angst gehabt oder Kosaken, die dort auch entlang der Grenze noch lebten, sondern sie hatten Angst vor den Deutschen in erster Linie. Warum eigentlich? Das ist mir völlig unklar. Und als ich auf diese Person stieß, dann wurde mir klar, wovor die Engländer Angst hatten. Das war tatsächlich so ein großes biografisches Verständnis, so eine Explosion. Und das Erstaunlichste, was morgen in der Literatur passieren kann, ist, dass wenn die Vergessenheit, in die man sich hineindenkt, plötzlich aus einer kompletten Dunkelheit, also die komplette Dunkelheit ist ja eine Art Blindheit, ein Zustand der Blindheit, aber eine Art prophetischen Blindheit. Also mit Hilfe dieser Blindheit kann man was verstehen. Also ein Blinder kann also bestimmte Dinge ganz anders sehen, und gerade beim Übergang zwischen den Welten oder im Übergang zwischen einem Sehenden und einem Blinden kann ein sehr starker Sinn entstehen. Und dieses Vergessensein und diese Dunkelheit, von der ich spreche, also im Sinne des retrospektiven Eindenkens, kann vielleicht tatsächlich diesen Sinn entstehen lassen, von dem wir hier sprechen. Wir haben ja hier schon die Problematik der Entwicklung und der Veränderung der Welt angesprochen, mit Hilfe der Nägel der Wahrhaftigkeit.
Doch deswegen eine Rolle, weil Hashem geflohen ist mit seinen Eltern oder mit seiner Mutter. Also sein Vater ist getötet worden vor der iranischen Revolution, also vor dem Ayatollah Khomeini. Und auch die Erneuerung, die er plant, die ist auch motiviert durch diesen Abstand von der iranischen Revolution. Jetzt haben wir Ihnen ein paar Geschichten erzählt. Sie, Herr Trittner, haben versucht, auch dieses Dickicht erstmal überhaupt zu durchschreiten und haben dabei einen Leporello angefertigt, den ich jemals kurz zeigen möchte. Das ist ganz wunderbar, weil ich habe den Roman 2,5 Mal gelesen und habe immer wieder Neues entdeckt. Und ich kann wirklich noch 2,5 Mal lesen, und Sie mussten ihn aber übersetzen und mussten deswegen den Überblick durchaus wahren.
Ja, ich will da jetzt auch nicht kokettieren mit dem Ding, aber das ist tatsächlich weil das ist ein Dokument eigentlich einer Not, einer großen Orientierungslosigkeit, die zwischendurch über mich kam, weil dieser Roman eben wirklich ständig neue Anfänge hat und auch tatsächlich seine Bermuda-Dreiecke hat, so des Verstehens, in dem man einfach kleben bleibt und sich irgendwann nicht mehr genau wusste. Und dann ist mir das halt eingefallen. Es kommt dazu, dass es auch noch so eine Fassungssache gab, ne, dass wir eben auch noch ein bisschen am Text insgesamt gearbeitet haben, weil die Franzosen uns einen unbrauchbare Fassung über den Agenten geschickt hatten, die irgendwie angeblich die bessere oder kürzere sei. Egal, können wir abkürzen.
Müssen wir aber kurz sagen, vielleicht. Es gibt nämlich offenbar 4 Fassungen. Es gibt eine Fassung, die 2010 erschienen ist. Dann gibt es eine Fassung aus 2012. Da ist dieser Roman zusammen mit 3 anderen Bänden einer Tetralogie zusammengefasst worden. Dann ist eine französische Übersetzung gemacht worden. Die haben sie aber gekürzt, und die
hat sie nicht gekürzt.
Diese
gekürzt
hat einen
Redakteur gekürzt, und er hat das Buch eigentlich zerstört. Und es hieß, der Autor hätte sie autorisiert, aber ich glaube, das war eher geflunkert, wie ich dann erfuhr. Ich weiß nicht, ob man das noch so aus... Ne, aber dadurch war der Text auch auf irgendeine Art irritierend offen für uns, weil wir erst einmal merken mussten, dass wir diese Fassung natürlich nicht übernehmen konnten. Und dann habe ich halt das, dann war dieser Text plötzlich vor mir im Sinne so eines Notats. Und ich mache das wirklich nicht immer, aber so sah das dann halt aus. Ja, das ist der Roman. Und als ich das gemerkt hatte, wusste ich, dass der Roman keine Schlange und kein Leporello ist. Aber wahrscheinlich musste ich das machen, um es zu erkennen. Also dass dieser Roman für mich ist der Roman wirklich in der Struktur so faszinierend, weil ich ihn von hinten her kann ich alles sehen. Mhm. Während ich, so wie man durch den Roman auch als Leser hindurchkommt, immer einmal wieder blinde Flecken erlebe oder so in Schluchten und Tälern bin. Und da natürlich durch einen hervorragend imaginierenden, bildermalenden, sprachlich großartigen schreibenden Autor hindurchgeführt werde und deswegen diese Durststrecken auch überwinde. Aber beim Übersetzen war das halt dann manchmal so ein bisschen schwierig. Und tatsächlich und das ist so das Stichwort, der Autor wird da vielleicht noch was dazu sagen, war es für mich eine Erleuchtung, als ich dann irgendwann in einem Interview las, dieser Roman ist eine Kugel. Ja? Denn erstens kann man eine Kugel nicht kürzen. Und das war schon mal sehr beruhigend, ja, was die Franzosen, könnte man höchstens zerstören. Und das andere ist eben tatsächlich, dass ich dieses Empfinden nach einer Weile tatsächlich hatte.
Die Kugel ist eine vollkommene Form. Ich hatte eher den Eindruck, es ist ein sehr fragmentierter Roman, ein sehr brüchiger Roman, der auch damit spielt. Er ist auch voller Essays übrigens. Sie erfahren einiges über die Falknerei, Sie erfahren einiges über das Öl. Dieser Ilja sucht auch noch nach einer Ursuppe, also nach den Bakterien aus der Urzeit, indem er von allen Bohrlöchern dann Proben nimmt und die einschickt. Luca heißt dann diese Flüssigkeit, die hinterher dann auch noch dem Freund eingeflößt wird und ihm doch nicht hilft. Für mich war es ein fragmentierter und auch ein unübersichtlicher Roman. Das stellt einem ja die Frage, ich weiß es, beim Lesen habe ich gedacht, ich weiß es jetzt, wie sie es machen, aber fragen kann ich sie ja trotzdem. Wie bindet man das zusammen? Also wie, dass es nicht auseinanderfällt. Wie macht man das? War das auch Ihre Frage?
Schauen Sie mal, also es gibt ein ganz einfaches Beispiel, das ich gerne anwende. Jedes Kind, praktisch jedes Kind der Welt, hat in seinem Kinderzimmer an der Wand eine Weltkarte hängen. Alle Weltkarten sind mehr oder weniger werden so gemacht, um einem Globus stark zu ähneln. Und wenn Sie aber eine reale Karte nehmen, dann sehen Sie unten und oben diese freien Stellen. Und diese Fragmente oder dieses Fragmentierte, wenn wir schon von einer Kugel sprechen, die, indem wir das zu einer Kugel zusammensetzen, verschwinden dann. Das ist jetzt vielleicht etwas unbescheiden, aber ich muss es trotzdem sagen, dass diese leeren Stellen entstehen, wenn man diesen Roman mit der üblichen Wahrnehmung versucht zu begreifen. Da entstehen diese freien Stellen, diese Klüfte. Und also die Struktur verlangt natürlich dem Leser mehr ab, zweifellos. Aber was tut man nicht alles für die Kunst?
Sie haben unter anderem diesen Blog auf Storyfy, das können Sie finden über die Suhrkamp-Seite. Wenn Sie den Roman dann suchen und ihn gefunden haben, dann ist ein Hinweis auf diesen, ja, ich würde es Blog nennen. Da zeigen Sie ein bisschen von Ihrer gewaltigen Recherche und Sie haben auch Fotos mitgebracht, die in dem Blog nicht zu sehen sind. Dort sind immer die Fotos, ja, und da gibt es eine Stelle aus dem Roman. Ja,
also es gibt zum Beispiel, was mir unglaublich geholfen hat, das habe ich irgendwie vergessen in dem Blog zu machen, das waren reale Fotos, also gerade aus dieser spannenden Zeit des Anfangs des 20. Jahrhunderts von Prakudin-Gorski, also ein Chemiker, der die Farbfotografie für Russland erfunden hat. Und um sie zu popularisieren, ein Großprojekt gemacht hat, der Abbildung des Russischen Reiches. Man konnte das vor ein paar Jahren diese Fotos im Gropiusbau sehen. Und da gibt es eben Bilder, die eben auch diese Farbigkeit haben, die ich gebraucht habe, um mir das alles vorzustellen. Und auch hier haben wir zum Beispiel so ein, das ist jetzt ein bisschen unscharf, aber ja, also die Farben kommen jetzt sehr mangelhaft, aber Sie können ja nachher nochmal gucken. Die Abzüge sind eigentlich sehr gut. Ein Tandir, also ein dieser Öfen, die quer durch Asien in sehr verschiedener Form, aber so sehen Sie eben, das sind alles Bilder aus dieser Steppenlandschaft Also es gibt ein Album, ja, das dort aufgenommen worden ist. Und hier, das war für mich eine, und vorhin als Sascha es sah, auch nochmal so ein Moment der Überraschung, eine Baumwollfabrik mitten in dieser Steppe, wobei man hier so viel Grün sieht, dass man sich schon überlegen muss, ob da vielleicht auch bewässert wird. Baumwolle ist ja in der Nähe. Jedenfalls hat man hier so Gründerzeit-Klassizismus seltsamer Art und daneben einen futuristischen Bau. Und es gibt ein wunderbares Kontaktabzugs-Legendenbuch, alles jetzt in der Library of Congress. Und da kann man eben lesen, das ist ein Unternehmen des deutschen Einwanderers Wogau, Hugo Wogau. Der hat da in die Pampa eine Baumwollfabrik gestellt und daneben steht, und wir wissen nicht genau warum, was es, also vielleicht als für die Elektrizität oder für auch im Roman vorkommend, einer der genialsten Ingenieure Russlands, der eben auch für Nobel gearbeitet hat, Schuchow. Den haben wir hier wiederum. So sieht Schuchow aus. Hat sich Schuchow abgebildet. Einer, der diese Hyperboloide, also diese Gittertürme gebaut hat, zu einem Zeitpunkt, das war das Allerneueste der Pariser Weltausstellung. Plötzlich steht es mitten in dieser Steppe auf den Bildern. Ja, also es hat sich gelohnt, mit anderen Worten, immer zu schauen, zu suchen nach visuellen Zeugnissen, auch dessen, was in diesem Roman vorkommt. Um diese Fäden sozusagen noch ein paar Nägel einzuschlagen und dann die Fiktion daran aufzuhängen.
Schuchow, das möchte ich kurz ergänzen zu dem Bericht von Andreas. Also Schuchow ist ein Symbol dieser intellektuellen Kraft, die Elite um Baku und Abscheron 1949 hatten, als zum ersten Mal in der Welt Öl sozusagen industriell gefördert wurde, weil es ein wichtiger Rohstoff, Brennstoff wurde, und einer der Nobelpreisträger hat sich ja damit hervorgetan. Und Schuchow ist wirklich ein Genie des ingenieurtechnischen Gedankens. Er hat das Fundament gelegt für die moderne Baukunst also alle modernen Gebäude, die man gegenwärtig in der Welt findet, stützen sich auf diese perboloiden Gebäude von Schuchow. Außerdem hat er sich mit Ölverarbeitung befasst und hat auch erfunden den Gaskocher, den jeder in seiner Küche, aus der Küche kennt, und die wurden am Anfang verwendet, zu Beginn verwendet für die Raffinerie. Also das ist alles von Schuchow.
Dreimal durchs Bild laufen in diesem Roman und die für historisch interessierte Personen natürlich etwas aufrufen. Ja, und man ist immer versucht, und das ist das Große an diesem Roman, dass man wirklich versucht ist und nicht irgendwie sagt, schon wieder einer, den ich nicht kenne, diesen Leuten hinterher zu recherchieren, auch als Übersetzer. Und natürlich kommt man in Teufelsküche dabei.
Ja, wenn man aber naiv liest, dann, wie ich zum Beispiel zu Anfang, dann habe ich gedacht, jetzt bekomme ich einen Roman über die Peripherie des Sowjetischen Reiches und auch über die von Berlin aus gesehen Peripherie über Aserbaidschan, darüber weiß ich gar nichts, das ist ja wunderbar. Und dann laufe ich natürlich in alle Nägel hinein, an denen sie die Personen aufgehängt haben, denn offenbar ist ja die Hälfte gar nicht verbirgt.
Die Hälfte,
also gut, vielleicht sind es auch nur 10%. Bei Wasmus war es ja mit dem Ende auf jeden Fall sehr greifbar.
Ich möchte mich jetzt rühmen, was ich mir für Mühe gegeben habe. Also nachdem das Buch erschienen war, habe ich auf der ersten Chlebnikow-Konferenz in Astrachan, oder haben die Sprachwissenschaftler in Astrachan ernsthaft einen Brief diskutiert, der sich in diesem Buch befindet, den Chlebnikow geschrieben haben sollte oder der im Namen Chlebnikows geschrieben worden war. Und die Philologen haben wirklich ganz ernsthaft sich mit Erstpublikationen, Erstveröffentlichungen aller Archivdokumente befasst. Und einen Chlebnikow-Text nicht zu kennen, das war für sie wie Öl zu finden. Ja, von Anfang bis Ende. Und komplett ohne Nägel.
Darauf kommen soll, aber es gibt hier eine Platte, eine Schallplatte.
Und ich bin das heute durch die Stadt gelaufen und hatte so ein Flashback, weil früher, so vor 50 Jahren, aber so als junger Mann ist man immer mit Platten unterm Arm und hat nie ohne Platten unterm Arm das Haus verlassen. Die Zeiten sind vorbei, aber das hat mich heute sehr gefreut, weil das war so einer der vielen Grüß-Gott-Effekte, die auch der Übersetzer hat, weil die steht in meinem Regal und das ist eigentlich die einzige aserbaidschanische Platte, die ich besitze und die ich eingetauscht habe gegen Amiga-Jazz-Platten vor 20 Jahren oder länger, 30 Jahren. Und das ist einer dieser Künstler, die tatsächlich für diese Verbindung von West-Ost, was immer das ist, ja, stehen, weil er hat die alten, von denen vorhin auch anfangs in der Lesung die Rede war, diese alten Mugyam, Modi oder ja, so, also das ist so eine sehr traditionelle Musik, die nur oral tradiert wird, wo es kaum Notationen gibt und so, die in Aserbaidschan noch lebt, der hat die halt mit den Blue Notes des Westens sozusagen auf das Großartigste verbunden und das schon in den 60ern, 70ern. Mhm. Ja, und das war für mich damals schon eine Offenbarung, ohne dass ich wusste, wo das herkommt.
Und da gibt es eine Mugan-Musik, haben Sie vorhin erzählt.
Da gibt es so ein Stück, mindestens ein Stück, was direkt ein Mugan...
Auch sehr hübsch.
Ja, genau, so sahen die Platten damals aus. Ein Mugan aufarbeitet aber ganz viel solche Sachen, die man natürlich oberflächlich als folkloristisch abtun kann, aber ich bin überzeugt davon, dass das, oder meine Erfahrung dieser Musik ist eben, dass das viel tiefere, strukturelle Bezüge hat und das ist vielleicht auch eine Analogie zu dem, was der Roman hier tut, ja, also unter anderem, man kann sich ja nur so annähern und ich habe hier halt dieses andere Buch noch unbedingt mit, ja, weil man kann, also das ist auch dick, das ist Osteuropa-Buch über den Südkaukasus, eine nagelneue Nummer, die hat auch eben so fast so viele Seiten, weil diese Region einfach so komplex ist und Osteuropa ist sonst halb so dick, aber kann man nicht und wahrscheinlich muss man, wenn man über diese Region schreibt und diese beiden Bücher haben, hoffe ich, die gleiche Haltbarkeitsdauer.
Die Zeitschrift Osteuropa mit einer neuen Ausgabe. Ich würde eins gerne noch wissen, dieses Fragmentierte, was mich an dem Roman auch sehr fasziniert hat, habe ich auch auf der Makroebene gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Ilja, der ja aus Kalifornien kommt und dann nach Osten reist, zu einem großen Teil sich in Räumen aufhält, in Räumen, die auch beschrieben und erfahren werden wollen. Und als er dann in Baku ankommt und im Naturschutzgebiet ist, da gibt es sozusagen diesen räumlichen Stillstand. Er ist dort in diesem Naturschutzpark mit Hashem zusammen, hilft er auch, einmal gibt es eine Zeitangabe, mindestens ein Jahr ist er dort. Und da geht es sehr viel mehr in die Tiefe der Zeit. Es geht um Kindheitserinnerungen, es geht um die Geschichte von Baku. Sie bekommen diesen wahnsinnigen Ölboom mit und diesen Reichtum. Das macht diesen Roman auch zu einem Zweigeteilten. Ist das auch Ihr Eindruck oder haben Sie das auch so konstruiert?
Also ehrlich gesagt möchte ich mich nicht dafür verbürgen, dass ich die Antwort kenne auf diese Frage. Ob ich das bewusst so gemacht habe oder ob ich das so konstruiert habe, also natürlich gab es Bemühungen, ihn zu redigieren und habe ich natürlich auch einen Plan verfolgt, aber ob ich tatsächlich eine Teilung vorhatte, nein, das höre ich jetzt zum ersten Mal, ich glaube eher nicht. Das ist eher natürlich entstanden. Ich möchte noch zwei Worte über die Mugame ergänzen. Denn wir müssen schon zum Ende kommen, aber ich sage Ihnen ein sehr einfaches Ding. Dieses melodische Herz meiner Kindheit und dieses Buches, das sind Mugam, ist das Mugam 1000 Mal. Und das ist so ein Also mit einer, ist übrigens die melodische Grundlage des Soundtracks des Stalkers von Tarkovsky, dieses berühmten. Und also Stalker und Tarkovsky, da muss man ja nicht sich drüber unterhalten, ist eines der Höhepunkte der Weltkinematografie. Aber es ist wirklich schön zu sehen, wie das Studium dieses Raums mit dem Soundtrack des Stalkers zusammenfällt. Und das hat mich wirklich überrascht, als ich am Perser gearbeitet habe. Und da hatte ich wirklich keine schriftstellerischen Ambitionen diesbezüglich.
Wir machen jetzt gleich Schluss, leider. Ich würde gerne weiterreden, aber das geht nicht. Sie haben etwas mitgebracht und das ist ein Stein. Vorher wurden Sie ja gefragt, was ist mit den Objekten, können Sie Objekte mitbringen,
das Material entspricht? Ja, das ist ganz einfach. Das kann ich mit 5 Worten machen. Dieser Stein, also jeder Stein der Welt, ist ja ein kleines Buch, welches innerhalb von Millionen von Jahren geschrieben wurde. Also so eine Steine entstehen in seinem langen Prozess. Und wenn Sie Steine in der Natur finden und einen aufheben wollen, dann sollten Sie sich daran erinnern, dass er die letzten Millionen Jahre nicht bewegt worden ist. Und dieser Gedanke sollte dabei immer präsent sein. Also es ist ein Stein, einfach ein Stein, von einem Berg in Nordgaliläa, aus der Gegend, wo im Prinzip dieses heute sehr gut bekannte, das Kabbala herstammt. Also das kennt man ja heute sehr gut. Und das ist also aus einer Höhle in Miron. Und was hat dieser Stein nun mit der Sprache zu tun? Also der Glaube daran, dass Worte ernsthaft die Welt verändern könnten, das ist ein Chlebnikowscher Gedanke. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, diesen Bezug herzustellen. Deshalb ist dieses Steinchen auch ein Buch, ein Büchlein und von Chlebnikow auf jeden Fall.
Chlebnikow am Anfang. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, Andreas Tretner und Alexander Litschewski für die Auskunft.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, sagt Herr Litschewski.